Ja, ich danke euch dreien für die Musik. Heute ganz ungewohnt ohne Klavier, dafür mit Gitarre und Rhythmus, finde ich spitze. Dankeschön. Ich begrüße euch recht herzlich zum Gottesdienst und ich freue mich riesig über die Deko heute. Danke für diejenigen, die das gemacht haben, weil sie spiegeln genau das wieder eigentlich, was ich so gestern Abend schon empfunden habe und auch heute empfinde, dass es ein wunderschöner Herbsttag ist. Habt ihr das einfach eigentlich wahrgenommen, wie die Blätter draußen sind, in welchen Farben? Das kann man nicht malen. Herrlich einfach. Wir waren gestern Abend nach Solingen unterwegs über die A1, über die 46 und was weiß ich nicht, woher wir gefahren sind. Aber genau da war es genauso schön. Und meine Frau, die hat mich begleitet. Und zwar waren wir bei der ISB. Kennt einer ISB? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist die International Staff Band der Halsarmee. Brass Band, meine Musik. Aber überhaupt nicht die Musik meiner Frau. Und als ich gefragt habe, kommst du mit, habe ich nicht geglaubt, dass sie spontan Ja sagt. Hat sie aber getan. Da muss ich sagen, da ist Lieben ganz einfach. Wir kennen aber auch andere Momente. Ein anderer Moment war, darüber rede ich nicht. Ein anderer Moment war nämlich auf der Rückfahrt. Das, was ich überhaupt nicht leiden kann, hat mit meiner Frau überhaupt nichts zu tun. Das sind die Leute, die auf einer dreispurigen Autobahn mit 120 komplett frei alles schön in die Mitte fahren. Da fühle ich mich wohl, da ist Platz, da ist prima. Und ich komme mit 140 an, 150 oder wie auch immer, von ganz rechts nach ganz links, wieder nach ganz rechts. Natürlich, wenn ich kurz dahinter bin, weil ich mich darüber aufrege, mit einer Lichthupe nochmal kurz und ganz knapp davor einschalten, einscheren und sofort nach ganz rechts rüber, dann muss das ja mal merken. Und dann merkte ich so, haute mir einer auf meinen Oberschenkel so rechts, bleib doch ruhig, du wirst das nicht ändern. Meine Frau hat so recht, ich kann es nicht ändern, aber da fällt Lieben oftmals ganz schön schwer. Und damit sind wir beim Thema. Schön, ne? Wenn das alles dann auch so hinhaut und man das so live erlebt. Lieben ist manchmal gar nicht so einfach oder Lieben ist gar nicht einfach. Und ich glaube, wir kennen alle irgendwo diese Situation in unserem Leben, wo das tatsächlich so ist. Im Römerbrief heute wird darüber gesprochen. Und ich hoffe einfach, dass wir ja heute etwas davon hören, etwas davon verstehen, wie es einfach ist oder wie es ist, wie es sein könnte, was wir tun können, wie wir uns verändern können und auch welche Auswirkung solch eine Veränderung hat. Und so freue ich mich, dass wir diesen Gottesdienst feiern können im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wer möchte, darf zum Gebet aufstehen. Ja, Herr Vater, wir können so schnell das an uns selber feststellen, wo Lieben einfach ist und wo Lieben schwerfällt. Und immer wieder packt es uns und immer wieder fallen wir drauf rein, auf die gleichen Sachen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen und doch tun, in Worten und in Gedanken, in Taten. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass wir in diesem Gottesdienst von dir hören, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, dass wir ja die Ermutigung finden, um uns zu verändern, wo Veränderung nötig ist. Herr, dass wir verstehen und kapieren, was eigentlich ein Leben mit dir für Veränderung bringt, wie wir anders sein können, wie wir Auswirkungen haben auf unseren Nachbarn, auf unsere Umwelt, auf unsere Mitmenschen. Danke, dass wir in diesem geschützten Raum hier sein dürfen, wo wir auf deine Stimme hören, wo wir das erleben können, dass du mitten unter uns bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen für unseren Gottesdienst jetzt hier. Amen. Und weil das ja, ihr dürft schon gerne kommen, und weil das ja alles gar nicht so einfach ist, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Lieben, ist es wichtig, dass wir da beharrlich sind, beharrlich im Gebet, und dabei dürfen wir die Fröhlichkeit nicht verlieren, und deswegen singen wir auch ein Lied davon.
In der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Unser Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus vom Tod auf
möchte euch auf einige Dinge hinweisen. Und da fange ich beim nächsten Gottesdienst damit an. Haben wir eine Folie für. Und zwar möchte ich euch einladen für ein Opfer. Es wird um ein Opfer gebeten, und zwar um das Bundesopfer des Bundes. Da gibt es auf der Seite des Bundes gibt es einiges geschrieben dazu. Das könnt ihr euch gerne durchlesen und angucken. Es geht in diesem Anschreiben für dieses Bundesopfer darum, dass der Bund Spenden braucht und von Spenden lebt, damit die Arbeit, die getan wird, auch getan werden kann. Jeder weiß das, wenn man etwas machen will, dann braucht man auch Geld dafür. In diesem Schreiben sind drei Dinge, ja genau, da ist das Bild, da sind drei Dinge angegeben, die wichtig sind oder die exemplarisch für das stehen, wofür das Geld verwendet wird. Das ist zum einen die Evangelisation. Die Evangelisation, die Grundlage für das Gemeindeleben. Da ist das andere, der zum Beispiel dieser FEG-Kongress, der jetzt 3 Wochen her ist, wo alle FEGler zusammenkommen, wo sie geschult werden, wo man sich trifft, wo man Input kriegt, wo man Ausrichtung bekommt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die Kinder- und Jugendarbeit. Wer selber Kinder hat, der weiß das, wie groß der Wunsch eigentlich von den Eltern ist, dass die Kinder mit zur Gemeinde gehen, dass die Kinder im Unterricht, im Wort Gottes aufwachsen und lernen können. Und das, was wir als Eltern erfahren haben, was wir glauben, dass das unseren Kindern auch gesagt wird. Und wenn man das in der Gemeinde tun kann, ist das einfach eine wunderbare Sache. Und all diese Dinge müssen natürlich auch finanziert werden. In all den Dingen geht es immer wieder darum, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung auch dafür, zusammenzulegen und auch zu opfern. Und dafür wird gebeten. Und ich sage es euch heute schon, nicht, dass ihr jetzt nur diese eine Woche noch mal so ein bisschen spart, sondern dass ihr wirklich mal guckt, was habt ihr noch so im Portemonnaie, vielleicht auch auf dem Konto. Und wenn jeder, der schon gespart hat, ein bisschen mehr gibt, dann wird dieser Rahmen vom Tun immer größer. Dazu lade ich euch ein. Es wird nächste Woche dazu eingeladen. Das Opfer, das wir nachher einsammeln, das ist für unsere Gemeinde bestimmt, die ziemlich identisch ist. Ich meine, wir haben jetzt keinen FEG-Kongress hier, aber wir haben viele andere Dinge der evangelistischen Arbeit und missionarischen Arbeit und unsere Kinder und so weiter. Das muss auch getan werden. Das sammeln wir nachher beim nächsten Lied ein. Wer jetzt nicht genau weiß, wie er mit seinem Geld umgehen kann und was das alles so mit dem Geld für Christen bedeutet, den lade ich ein heute Nachmittag. Da kriegt er nochmal einen richtigen Input, denn da haben wir den Nachmittagsgottesdienst und da geht es genau um das Thema Geld regiert die Welt. Also, besser geht's eigentlich nicht. Alles ist im Fluss. Ihr kriegt noch Input und wisst hoffentlich genau, was ihr tun könnt. Ihr seid eingeladen dazu um 16 Uhr. Da fangen wir ja mit Kaffee trinken an. 17 Uhr sowas kommt die Botschaft und Musik. Danach gleitet's alles wieder aus mit kleinem Handsnick und so. Ladet euch ein, bringt Leute mit, sind alle herzlich eingeladen. Dann hat der Rolf mich vorhin noch darauf hingewiesen, ich soll euch sagen, er findet es spitze, dass sich so viel auf seine E-Mail gemeldet haben, wo er einlädt, die Weihnachtsbude zu besetzen, hier, wenn Aldi aufmacht in dieser Woche. Also innerhalb von 2 Tagen haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet hier aus der Gemeinde, die sagen, 2 Stunden oder auch mehr besetze ich die Bude, um Menschen, die hier einkaufen, die hier vorbeikommen, die neugierig sind, davon die Gemeinde vorzustellen, Rede und Antwort zu stehen. Aber es sind noch ein paar Plätze frei und es wäre schön, wenn wir diese Lücken auch schließen können. Also überlegt nochmal, wo habt ihr Zeit, wo könnt ihr mitarbeiten. Dann kam eine E-Mail rum, dass in der nächsten Woche bei dem Workshop für die E-Mail-Verschlüsselung mit Rainer Klute auch noch 5 Plätze sind. Auch dazu herzliche Einladung. Das Brunch-Team. Wer vom Brunch-Team wollte etwas sagen? Wie Karin. Oh, Karin, ich habe ein Mikro für dich. Guck mal. Ist schon mal, glaube ich.
Ja, ich möchte eine Einladung aussprechen, stellvertretend für das Brunch-Team dieser Gemeinde. Frage, kommst du neuerdings hier zur Gemeinde, aber du hast so noch keinen Anschluss gefunden, kennst noch keinen so richtig? Oder du kommst schon länger, bist vielleicht auch Mitglied, aber würdest gern mit Leuten ins Gespräch kommen, so 1:1, dann seid ihr die Richtigen, dass ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Wir möchten euch gern mit unserer Gastfreundschaft dienen. Wir laden euch ganz herzlich ein, zum Brunch nächsten Samstag zu kommen. Der findet statt von 11 bis 13 Uhr. Und einige von der Gemeinde sind da, damit wir mit euch ins Gespräch kommen, wir uns gegenseitig kennenlernen können. Und ihr seid eingeladen. Ihr braucht also nichts mitzubringen. Es ist kein Bring and Share, sondern es ist alles da, einfach nur kommen. Und dann können wir gute Gespräche haben über eine Tasse Kaffee, eure Fragen beantworten oder gucken, welches Programm der Gemeinde für euch passt. Und genau. Und wer jemanden kennt, der vielleicht gerne kommen möchte, sich aber nicht so traut, bitte bringt ihn mit, begleitet ihn. Alle seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden. Und das ist auch überhaupt wichtig. Wir brauchen eure Mitarbeit. Ich weiß nicht jeden oder das Brunch-Team kennt auch nicht jeden, der neu ist und den wir persönlich ansprechen sollten. Aber ihr kennt Leute. Sprecht sie an, ladet sie ganz persönlich ein. Jeder ist angesprochen. Und genau. Und Anmeldeschluss ist Donnerstag, damit wir planen können mit dem Einkauf. Dankeschön.
Ich brauche mal jetzt 5 Freiwillige. Die müssen noch nicht mal nach vorne kommen, die müssen nur einfach mal aufstehen. Nichts Schlimmes, überhaupt nichts Schlimmes. 1, 2, 3, 4. Einer noch hier, da vorne einer. Einen brauche ich hier vorne. Ah, ganz weit vorne. Ja gut, ist egal. Ja, nee, ist ja okay. Und zwar habe ich von meinem guten Kaminholz was abgemacht. Und zwar möchte ich mal dich bitten, versuch mal durchzubrechen. Danke. Danke.
Durchbrechen, nicht rausziehen.
Nein, durchbrechen, so wie es ist. Auch danke. Geht doch. Der Plan scheint aufzugehen. Gut. Keine Chance. Nein? Danke. So, genau. Prima. Hast schon vorbereitet. Stehen bleiben, bitte. Festhalten. Haben Sie wieder alle hingesetzt? Nee, so einfach ist das nicht. Bitte. So weit waren wir noch nicht. Aber du hast das Prinzip erkannt. So. Sehr schön. Hier habe ich noch einen. Möchtest du auch?
Ja.
So, jetzt dürft ihr das tun, was schon getan worden ist an verschiedenen Stellen. Ganz einfach, ne? Gar nicht so schwer. Warum zeige ich euch das? Nicht, um mein Kaminholz unter die Leute zu bringen. Da bin ich ein bisschen geizig für, aber ihr habt was mitbekommen. Dürft auch gerne im Kamin schmeißen oder wie auch immer. Ganz einfaches Beispiel eigentlich, ne? Jeder weiß das. Zusammen ist es nicht brechbar. Einzeln ja. Und jetzt stellt euch vor, ihr selber seid eins von diesen Hölzern. Hier, wir Gemeinde, jeder ist ein Holz und alleine, wie schnell wir zerbrechen. Aber gemeinsam, da sind wir stark. Bis hierhin alles klar und ich glaube auch ganz einfach. Und ich glaube, jeder stimmt mir auch zu, wenn ich sage, dass die Liebe untereinander und das Miteinander ein Zeichen ist einer starken, einer guten Gemeinschaft. Aber die Frage ist doch wirklich, warum? Warum bekommen wir das so selten hin? Und warum fallen wir immer wieder auf die gleichen blöden Geschichten rein? Und wer jetzt von sich sagt, das passiert mir nicht, das kenne ich nicht, der kann nach Hause gehen, der weiß eigentlich alles. Kann ich so sagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass jetzt keiner aufsteht und geht. Aber die Frage stelle ich mir tatsächlich. Genauso wie ich auf der Autobahn fahre relativ viel und ich fahre ja viel auf dreispurigen Autobahnen und treffe auch viele von diesen Mittelspurfahrern, die ich so gerne habe, und falle immer wieder drauf rein. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute hier in der Predigt einfach davon was hören. Wie können wir es besser machen? Wo, an welchen Stellen kann ich mich verändern? Und welche Auswirkungen hat das? Und das erzählt der Römerbrief eigentlich. Durchgängig auch. Und wie wir auch damit umgehen können, wenn wir ja an diesen Stellen vielleicht schuldig werden. Und dazu lade ich euch ein. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich darauf, Impulse zu kriegen für mein Leben, nicht nur auf der Autobahn, sondern an vielen anderen Stellen auch. Und ich hoffe, ihr kriegt auch Impulse und dabei segne euch einfach Gott. Lasst uns noch gemeinsam singen, das nächste Lied, und wir sammeln dabei die Kollekte ein, die, wie gesagt, für die Gemeinde bestimmt ist.
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg mit dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir, und wir treten in diesen Riss mit dir, in diese Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz, dort am Kreuz.
Lieben ist auch nicht einfach. Weshalb das so ist, haben wir schon ein Stück weit verstanden und begriffen und können es auch persönlich nachfühlen. Und ich glaube, dem Apostel Paulus ist es so ähnlich gegangen. Der hat auch nicht nur Spaßiges erlebt und der war auch nicht nur mit den maximum freundlichen Leuten zusammen. Und deswegen ist er vielleicht darauf auch eingegangen im Römerbrief in diesem 12. Kapitel 9 bis 21. Ich lese den Predigttext einmal vor. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüdern und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache und holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Zuweilen hört man im Gespräch mit anderen Leuten, zuweilen hört man das auch in der Gemeinde, die Bibel sei ja eigentlich
ein ziemlich abstraktes Buch, so ein wenig wirklichkeitsfremd, was da erzählt würde und so wenig realistisch, so wenig anwendbar auf den Alltag. Es habe einfach zu wenig Beziehung zum Leben, das, was wir in der Bibel lesen. Ich denke, von dem gerade gehörten Abschnitt wird man das nicht behaupten können. Es geht hier um unseren Alltag. Es geht darum, wie wir im Miteinander in der Gemeinde miteinander auskommen. Aber es geht auch um die Frage, wie wir uns gegenüber Nichtchristen zu verhalten haben. Wenn wir uns noch einmal erinnern, zuvor ging es in diesen Versen des 12. Kapitels um die Geistesgaben, also um die Gaben, die Gottes Heiliger Geist in uns hineinlegt, die uns befähigen, miteinander etwas zu gestalten, unsere Gaben, unsere Befähigkeiten einzubringen. Und wenn man diese Verse so auf sich wirken lässt, wo so einer mit dem anderen alles ganz toll und prima miteinander funktioniert, so wie in einem gesunden Leib und Körper, wo alles in Harmonie verläuft, dann denken wir, ja, das ist fast so schön, um wahr zu sein. Denn wir wissen, von jedem Leib gibt's auch Probleme. Der eine hat heute Morgen Bauchschmerzen, der andere hat Herzrhythmusstörungen, der andere hohen Blutdruck, der andere Kopfschmerzen. Also im Leib funktioniert nicht immer alles perfekt und vergleichbar ist es in der Gemeinde auch. Da sind ganz viele Glieder, ganz viele einzelne Teile, aber dass der Organismus wirklich rund läuft, funktioniert ohne Kopf- und Bauchschmerzen, das ist gar nicht so einfach, denn lieben ist nicht einfach. Es gibt Konflikte unter den Gemeindegliedern. Gerade da, wo sie eng miteinander umgehen, wo sie gemeinsam etwas gestalten wollen. Das Miteinander ist nicht immer leicht. Guter Wille allein genügt da manchmal nicht. Und auch außerhalb der Gemeinde wollen nicht alle mit uns Frieden halten. Das lesen wir in dem Vers 18. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Eine ganz wesentliche Einschränkung, soweit es möglich ist, erste Einschränkung, zweite, und es auf dich ankommt, so halte Frieden. Also ich glaube, der, lieber Tom auf der Autobahn, der wollte dir nichts Böses. Also die wollen einem nie was Böses. Die ärgern nur. Soweit es auf dich ankommt, soweit es an dir liegt, halte Frieden mit jedermann. Aber wir kennen auch die, die recht gezielt bösartig sind, uns nichts Gutes wollen. Ihr kennt vielleicht die, die in der Schule euch nichts Gutes wollen, die euch immer wieder aufziehen oder am Arbeitsplatz, die immer wieder eine Stichelei setzen. Ja, und sowas gibt es auch in der Familie und das gibt es natürlich auch in der Gemeinde. Wenn man länger miteinander unterwegs ist, dann kennt man genau den Button, den man drücken muss. Da bist du zielsicher wie auf deinem Handy zu Hause. Den Button muss ich drücken, bumm, geht die Lampe an. Soweit es an dir liegt, halte Frieden mit jedermann. Also provoziere nicht den anderen, aber sei dir auch dessen bewusst, dass es gar nicht möglich ist, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Wir sehen das ja auch in der Weltgeschichte. Wie schön wäre es, die Völker würden sich vertragen, aber irgendwie ist es wohl unmöglich, für uns Menschen Frieden zu halten, unsere Interessen abzuwägen, miteinander auszukommen. Fruchtbarer als negative Gedanken und Absichten, als das Hineinfressen des Ärgers und des Haders in die eigene Seele, besser als der selbstzerstörerische Wunsch, Gerechtigkeit selber durchzusetzen, sagt Paulus, besser als das ist es, das Böse mit Gutem zu bekämpfen. Ein hehrer Vorsatz. Und da merken wir tatsächlich, lieben ist auch nicht einfach. Und deshalb kommt uns Gottes Wille in diesen Versen und in den weiteren Kapiteln des Römerbriefes als Gebot entgegen. Wir haben es hier ja, wenn wir das lesen, mit einem Gebot nach dem nächsten zu tun. Und das ist ganz überraschend, weil wir sowas im Neuen Testament gar nicht mehr erwarten. Viele denken, die Gebote, die stehen im Alten Testament. Aber jetzt hier im Römerbrief ab Kapitel 12 hören wir ganz viel von solchen ganz konkreten Lebensanweisungen. In unserem Abschnitt bilden die Verse 9 und 21 quasi den Rahmen für alles, was dazwischen steht, an verschiedensten Einzelanweisungen. Und dabei handelt es sich eindeutig und unzweideutig um Gebote. Wenn wir uns als Christen für Gottes Gebote stark machen, dann argumentieren wir ganz oft in dem Sinne, dass wir sagen, die Gebote Gottes sind gut, zweifelsfrei. Aber die Argumentation ist, die Gebote Gottes sind gut und wenn du die Bibel liest im Sinne eines Ratgebers oder so eines Lebehilfensbuches, dann gelingt dein Leben. Nun kommen wir aber an Stelle in unserem Leben, wo wir sagen, nee, ich weiß jetzt gerade nicht, wofür dieses Gebot für mich gut sein soll. Hol dir nicht selbst dein Recht beispielsweise. Und was habe ich davon, wenn ich mich mit den Fröhlichen freue, aber auch mit den Traurigen weine? Was bringt das für mich denn, wenn ich Gastfreundschaft habe und da die Schnitzel serviere? Was habe ich denn davon? Also so schlagfertig, so schlagkräftig ist dieses Argument nicht. Halte die Gebote Gottes, dann gelingt dir dein Leben, dann geht alles gut. Es gibt durchaus Gebote, die uns nicht so furchtbar schmecken. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund und den betont Paulus in unserem Bibeltext, denn Paulus argumentiert völlig anders, wenn er dafür spricht, dass wir Gebote Gottes einhalten sollen, diese, die uns jetzt hier in den Kapiteln 12 bis 16 im Römerbrief begegnen. Paulus sieht dafür noch einen ganz anderen Grund als das Versprechen, dann gelingt dir dein Leben, dann ist alles bluner und schick und toll. Paulus sagt in dem Zusammenhang unserer Verse etwas ganz Wesentliches, nämlich der Boden für alle Anweisungen, die wir bekommen, für alle Gebote, die wir hier hören, für alle Aufforderungen, dem Willen Gottes zu tun, der Boden, aus dem das herauswächst, ist nicht die Verheißung und das Versprechen, dann wird dein Leben dir gelingen. Sondern es steht in Kapitel 12, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. So beginnen diese Kapitel 12 bis 16 der konkreten Anweisungen für geistliche Nachfolge oder Nachfolge im Leben mit Jesus. Da heißt es 12,1, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Paulus schreibt nicht, Brüder und Schwestern, wenn euer Leben euch gelingen soll und wenn ihr es richtig toll erleben möchtet und richtig schön haben wollt, dann haltet Gottes Gebote, dann wird alles gut. Nein, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit dir hatte, weil er dir so viel Gutes getan hat, weil du erfahren hast, was seine Liebe in deinem Leben bewirkt, darum folge ihm nach und halte seine Gebote. Deshalb stelle dein Leben ihm ganz zur Verfügung. Also ein anderer Blickwinkel, eine andere Motivation, die Paulus hier anführt und ich halte sie für wichtig. Ich will, dass Christen nach diesen oder jenen ethischen Standards leben. Das sagt Paulus nicht einfach so daher. Vielmehr beginnt er eben mit diesem und kommt er von diesem Grundsatz des Erbarmens, der Zuwendung Gottes her, dass er sagt, das ist die Motivationsquelle, das ist die Leidenschaft christlicher Lebensgestaltung und auf diesem Fundament ruhen alle geistlichen, christlichen Gebote, die uns gegeben sind. Sie ruhen auf dem Fundament der Rechtfertigung aus Glaube. Und deswegen hat Paulus in den Kapiteln zuvor das so breit und ausführlich ausgeführt. Im Grunde hat er bisher immer nur Fundament gebaut. Und jetzt gehen wir in die weiteren Etagen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir beginnen unser Christsein im Obergeschoss, wo es um die ganzen Gebote geht und sagen, das musst du alles tun, dann gelingt dein Leben oder dann bist du ein guter Christ. Aber ohne das Fundament funktioniert das im Obergeschoss nicht. Kein Dachgeschoss hält ohne ein solides Fundament. Und Liebe ohne das Fundament des Erbarmen Gottes, sagt Paulus, funktioniert einfach nicht. Freundlichkeit ist ja wie ein Bumerang. Dieses Motto traf ich kürzlich in einem Autohaus an. Freundlichkeit ist wie ein Bumerang. Und tatsächlich, ich ging in den Laden rein und die Leute waren unglaublich nett zu mir. Boah, ich denke, bin ich hier in der Gemeinde? Total nette Leute, die begrüßten mich, stellen sich vor mit Namen, so wie wir das da vorne an der Türe auch machen vielleicht, sagen herzlich willkommen. Ich denke, boah, das ist ja schön. Und das ging auch so weiter und dann habe ich mich in so ganz teure Autos reingesetzt, so Porsche und so. Das durfte ich, kein Problem, setzen sich hinein, Liegesitze, schick. Total nett. Und der absolute Knaller war, ich wollte nur eine Reparatur haben. Habe ich dann später gesagt, mit dem Porsche wurde nichts. Der totale Knaller war, danach kommt dann meine Frau, geht zu demselben Autohändler. Und am Ende des Gesprächs ging auch um eine Kleinigkeit, Radio einstellen, ist ja keine große Nummer. Steht der Mann auf, der Geschäftsführer eilt meiner Frau voraus, öffnet die Tür, die Dame, und schließt die Tür. Motto dieses Autohauses, Freundlichkeit ist ein Bumerang. Das heißt also, gutes Benehmen, Freundlichkeit kommt zurück und man fühlt sich da wirklich wohl und ich würde dieses Autohaus durchaus empfehlen. Jetzt endet der Werbeblock. Ich glaube, viele von euch, viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, dass man für ein solches Verhalten in der Geschäftswelt auch trainiert wird. Es gibt Schulungen, Exa-Schulungen, Trainingseinheiten, wie man am besten auf Kunden eingeht. Dort lernt man, mit Menschen zu sprechen. Man trainiert dort, Menschen so nett und freundlich anzusprechen, dass die gar nicht anders können, als wiederzukommen, nur um quasi den Nachschlag der Freundlichkeit zu kriegen. Solche Freundlichkeit ist für Kunden absolut angenehm, aber noch nicht notwendigerweise die Liebe, von der das Neue Testament spricht. Denn solche Trainings geschehen ja, um einen gewissen Geschäftserfolg zu erzielen. Und das ist auch nicht illegitim. Aber von diesem Erfolg spricht die Bibel eben hier in unseren Versen so nicht, sondern ihr steht auf der Grundlage der Freundlichkeit Gottes. Und das ist eure Motivation. Von der Liebe heißt es in unserem Text, die Liebe soll ungeheuchelt sein. Vers 9, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebe also nicht als Mittel zum Zweck. Höfliche Umgangsformen sind im Miteinander absolut sinnvoll. Und sie durchweg dem Verdacht der Heuchelei auszusetzen, ist nicht gerechtfertigt. Und wer von euch in solchen Trainings ist, um freundlich auf Kunden zu gehen, ich finde das absolut in Ordnung. Ich glaube, da muss man sich nicht zu sehr den Kopf machen und sagen, na ja, das dient ja alles nur dem Geschäft. Natürlich, das auch. Und trotzdem werden Menschen spüren, ob es bei dir deine Freundlichkeit von Herzen kommt oder ob es nur gespielt ist. Und uns Christen, glaube ich, spürt man auch ab, auf welchem Fundament wir stehen, ob es ungeheuchelte oder antrainierte Liebe ist. Wenn der Apostel Paulus also in unserem Abschnitt mit der Aufforderung beginnt, dass unsere Liebe ungeheuchelt sein möge, dann meint er, dass die Liebe eines Christen ehrlich ist. Es ist die Einstellung, in der ich für mein Gegenüber Gutes im Auge habe. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, kommt zum Ausdruck eben auch nochmal in dem Vers 11. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Also seid brennend im Geist, heißt es in der Luther-Übersetzung. Seid also ehrlich. Feuer ist eine ehrliche Sache, ja? Also Feuer lügt nicht. Wenn du glaubst, Feuer lügt, dann halt die Hand da rein. dann weißt du, Feuer lügt nicht. Das verspricht oder es hält, was es verspricht. Achtung, hier ist richtig heiß. Und so ähnlich ist es mit der Liebe auch. Sie verspricht, sie hält, was sie verspricht. Seid brennend im Geist. Dieses Brennen im Geist kann aber durchaus ganz unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Es kann meinen, dass wir brennend im anderen Herzen sind, nämlich brennend in dem Wunsch, dem anderen wirklich zuzuhören. Das bedeutet dann so viel wie, die eigenen Ohren nicht auf Durchzug zu stellen, sondern dem Nächsten, dem Gegenüber wirklich unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Und ich glaube, es geht euch wie mir, wenn man viel um die Ohren hat, ist das gar nicht so einfach. Worum ging es gerade in diesem Gespräch? Was hat dieser Mensch mir gesagt? Ich kenne einige Leute, die das unglaublich gut können. Die wissen wirklich, was man ihnen gesagt hat und das noch nach langer Zeit. Lieben von ganzem Herzen oder eben mit diesem brennenden Geist, das kann heißen, dem Bruder, der Schwester, also unseren Glaubensgeschwistern, aber auch Menschen in unserer Umgebung einen Rat zu geben, über den ich vorher nachgedacht habe, so dass dieser Rat wirklich eine Hilfe oder eine Wegweisung bietet. Manchmal fühlen wir uns in der Herausforderung gestellt, sofort einen Rat zu geben. Und manchmal kommt dabei auch Unsinn heraus. Und zwar deswegen, weil wir überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, was wir denn sagen wollen. Aber wenn dich jemand um Rat fragt, bist du nicht unbedingt sofort im sofortigen Lieferungsverpflichtung. Seid eifrig im Geist, feurig im Geist, das kann durchaus in diesem Zusammenhang sagen, dass ich eben nicht nachlässig bin, werdet nicht nachlässig im Eifer. Du kannst durchaus mal sagen, du, ich habe das gehört, ich denke da nochmal drüber nach. Denn ein Rat geben, das ist dann aus der Liebe oder geschieht aus der Liebe, wenn er wirklich hilfreich ist und Wegweisung bietet. Und wenn man keinen Rat weiß, dann ist es in der Liebe zu sagen, du, kann ich dir auch nicht helfen. Vielleicht sprichst du mit diesem oder jenem oder lass uns gemeinsam um Erkenntnis beten. Ungeheucheltes Lieben ist nicht vorstellbar, ohne nachzudenken. Liebe in Worten kommt nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern es läuft auch durch den Kopf. Was ist der Punkt, der dem anderen eine Hilfe sein kann? Das kann dir eine praktische Wegführung in deinen Gesprächen sein. Was ist der Punkt, der jetzt dran ist? Der Punkt, der dem anderen wirklich eine Hilfe ist. Vielfach sagen wir dann ja auch, jemand erzählt uns was und dann sagen wir, boah, das kenne ich auch, das habe ich auch erlebt. Und meine Großmutter und deren Freund und Felix und Franz und die. 1000 Geschichten, gerade wenn es um Krankheit geht, ganz beliebt. Ja, das kenne ich auch. Und ich habe da jemanden getroffen. Aber wir wollen doch selber gehört werden. Wir wollen ja nichts von Oma Else erfahren. Was ist also der Punkt, der dem anderen eine Hilfe sein kann? Und wenn wir da verstummen und es nicht wissen, kein Drama, sondern fragen, was will ich sagen? Was will ich sagen? Und wenn ich das scharf habe, wie will ich es denn sagen? Und gerade in Konflikten braucht das in der Regel ein wenig Nachdenkenszeit. Nachdenken ermöglicht uns praktisch, das Böse zu hassen, wie es hier im Predigttext heißt, am Guten festzuhalten. Meidet das Böse, hasst das Böse, das bedeutet so viel wie, wäge die Folgen deiner Rede, deines Tuns einmal ab. Und dann findet zum Sprechen und zum Handeln. Christliche Liebe, das zweite, ist nicht blind. Die Aufforderung, hasst das Böse, haltet fest am Guten, heißt nichts anderes, als dass die christliche Liebe die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch nicht verwischt. Das steckt ja in dieser Aufforderung drin. Hasst das Böse, es gibt Böses. Haltet am Guten fest, Böses und Gutes unterscheidet sich. Als Christen ebnen wir also nicht alles ein, wir sagen nicht zu allem Ja und Amen, und viele Leute meinen ja heute, dass Ja und Amen das ist, was für alles und jedes Verständnis aufbringt, und das sei nun die Liebe. Das ist ein großes Missverständnis. Christliche Liebe ist nicht blind. Die Liebe, von der das Neue Testament spricht, unterscheidet. Sie zieht Grenzen. Ihr Gegenteil ist Gleichgültigkeit und Desinteresse, Herzlosigkeit, auch Besserwisserei. Bekanntlich ist das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das Jesus ja formuliert hat. Dieses Gebot hat Jesus ja zitiert. Es ist ein Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. Also im Alten Testament steht genau das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18. Was nicht so bekannt ist, was in den Versen davor steht. Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 17, wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage keinen Groll mit dir herum. Rede offen mit ihm darüber, sonst machst du dich schuldig. Auch das gehört also zur Liebe. Wenn du Groll gegen irgendeinen trägst, dann rede mit ihm darüber und friss das nicht in dich herein. Das gehört zur Liebe, das ist praktische Auslegung dieses Wortes. Räche dich nicht an deinem Mitmenschen und trage niemandem etwas nach. Das schreibt hier Paulus, nehmt keine Rache, Vers 19, holt euch nicht selber euer Recht. Und tatsächlich der gleiche Gedanke findet sich in 3. Mose 19, Vers 18. Bei dem Gebot der Feindesliebe geht es also keineswegs darum, die Gemeinheiten, mit denen uns Menschen in diesem Leben begegnen, schön zu reden oder sie zu entschuldigen. Das ist ja auch ganz häufig verbreitet. Das eine ist, alles nivellieren, gleich, gut und böse gibt's gar nicht mehr. Und das andere ist, mehr so der Dreh, den manchmal gerade Christen drauf haben, du, der hat das gar nicht so gemeint. Nee, der will nicht beißen, der will nur spielen. Das kennt ihr von den Hunden im Park. Und manchmal haben wir das untereinander auch so. Du, er, sie hat das gar nicht so gemeint. Es hat zwar wehgetan, er hat dein Schienbein getroffen, er hat dich ins Herz getroffen, er ist ungerecht ihr gegenüber, aber eigentlich hat das gar nicht so gemeint. Schwamm drüber. Nein, rede offen mit ihm und ihr darüber, wenn es dich schmerzt, wenn es dich trifft. Und hab den Mut, dich einmal zu entschuldigen. Wenn der Apostel in unserem Abschnitt dazu auffordert, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, Vers 14, dann will er damit bestimmt nicht sagen, dass Verfolgung nicht so schlimm ist, dass Streit und Beleidigung nicht so schlimm ist. Und bekanntlich, in unseren Tagen werden Christen in vielen islamischen Ländern verfolgt. Und da können wir jetzt ja nicht sagen, Mensch, das ist gar nicht so schlimm. Verfolgen, ach ja, kommt halt vor. Hat der Paulus ja gesagt, wenn dir jemand Unrecht tut, Vers 17, dann zahl es nicht mit gleicher Münze heim. Also, schwamm drüber. Nein, ganz bestimmt nicht. Sondern die Bibel hält fest, dass es Unrecht gibt. Sie hält fest, dass Menschen an dir schuldig werden. Sie hält damit auch fest, dass du an anderen Menschen schuldig wirst. Ganz gewiss will Paulus nicht sagen, dass Verfolgung nicht so schlimm ist. Und anderswo findet sich Feindseligkeit auch, zum Beispiel Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen. Oder es erwacht die Gewalt gegen Muslime. Und das sind vielleicht dann manchmal Themen, wo man gar nicht so weit ausschweifen muss, sondern Gefühle, Gedanken, Überlegungen, die wir auch unter uns finden. Es wäre Augenwischerei, derartiges nicht wahrhaben zu wollen. Christen sind Menschen, die sich keine Illusionen machen. Aber diese Einsicht treibt uns nicht in die Resignation, auch nicht in den Zynismus oder in Menschenverachtung. Vielmehr sind wir ja angehalten, rächt euch nicht selbst, meine Geliebten. Und lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir finden keinen Beleg im Neuen Testament, dass Jesus dem Bösen durch eigenböse Tat begegnet wäre. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich Jesus wäre, mit dieser Allmacht, ne, und dann wäre mir so ein Pharisäer so blöd gekommen, dann hätte ich statt Heilung mal was anderes gemacht. Dann hätte ich mal gesagt, so, erstorbene Hand, Ausschlag, keine Ahnung was. Hätte ja eine Riesenliste gehabt. Hat Jesus nie getan. Jesus hat seine Macht niemals missbraucht. Er ist dem Bösen nie mit Bösem begegnet. Dem Zorn nicht mit Zorn. Jesus konnte durchaus leidenschaftlich werden, auch zornig werden, da wo Unrecht geschah. Aber er selber hat sich dazu nicht hinreißen lassen. Der Grund, warum Christen aufgerufen sind, keine Vergeltung zu üben, wurzelt in der Einsicht, dass Gewalt neue Gewalt hervorruft und Unrecht weiteres Unrecht, dass wer Wind sät, Sturm ernten wird. Die andere Einsicht ist dem Christsein selbst geschuldet, nämlich, dass Leidenschaft für Gottes neue Welt Leidenschaft für Christus und seine Gebote schafft uns auch Leiden. Es dient eben nicht nur dem eigenen Fortkommen, dem eigenen Gewinn, dem eigenen Gelingen. Und das war Ausdruck der Passion Jesu und ist Folge der Nachfolge Jesu. Der natürliche Instinkt eines jeden von uns geht dahin, Vergeltung zu üben. Und genau davor werden wir gewarnt. Das Evangelium wendet sich gegen diese Haltung. Anstatt einem Geist der Rachsucht zu leben, ist das Ja zum Leben, auch zum Leben meines Feindes angesagt. Liebt eure Feinde. Lieben ist nicht einfach. Das heißt konkret, wenn mein Feind hungert, dann werde ich ihm zu essen geben. Wenn er Durst hat, dann werde ich ihm zu trinken geben. Und bei Luther heißt es dann, und so wirst du Kohlen, feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und mancher hat darin gelesen, also es geht doch um Rache. Feurige Kohlen fühlen sich ja nicht so gut an. In unserer Übersetzung heißt es, handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Mit diesen feurigen Kohlen, die du sammeln wirst als Erwiderung auf das Böse, das bedeutet, du gibst dem anderen damit eine Chance umzukehren. Du gibst damit dem anderen ein Beispiel, dass wir nicht notwendig dem Mechanismus von Gewalt und Gegengewalt folgen müssen. Du gibst ihm die Chance, selber einmal nachzudenken und es dir nachzutun. Das verspricht nicht unbedingt Erfolg, aber noch einmal, das ist nicht die Motivationsquelle der Gebote, die uns die Bibel gibt und die Paulus hier ausführt. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, so trägst du dazu bei, durch dein Verhalten ihn zur Umkehr zu rufen. Es gibt aber auch eine andere Form, dem Bösen das Feld zu überlassen. Indem du nämlich das Unrecht, das andere dir antun, auf dich nimmst und unberechtigterweise eigenem Fehlverhalten zurechnest. Das ist etwas ganz Tragisches, dass manchmal Menschen, vor allem Christen, meinen, ihnen ist Böses widerfahren, das ist objektiv so, und dann sagen sie, ja, aber das lag bestimmt daran, weil ich nicht artig war, weil ich dies getan habe, weil ich mich fehlverhalten habe oder sonst. Ich nehme also die Schuld des anderen auf mich. Und das ist mit diesem Wort bestimmt nicht gemeint. Das kennen wir von Kindern, die sagen, Mama hat mit mir geschimpft, also logisch, ich habe was Besseres, was Böses getan. Im Extrem kennen wir das aber auch. Papa hat Kind missbraucht und Kind sagt, ich bin schuld. Das ist absolut tragisch, das ist verheerend. Und diesen Mechanismus gibt es in unserem Leben leider auch. Und das ist mit diesem Bibelwort ganz sicher nicht gemeint, dass du dir das Unrecht, das andere dir antun, quasi auf dich selber nimmst, also Opfer und Täter miteinander verwechselt werden. Denn dadurch ermutigst du den Feind, weiterhin Unrecht zu üben. Damit ermutigst du den Unrechttäter, weiter Böses zu tun und es noch auf andere auszudehnen. Christliche Liebe macht nicht blind, sie hält Böses und Gutes fest, sie unterscheidet und sie ist bereit, Liebe zu üben, auch wenn es mit eigenem Nachteil verbunden ist. Und das Letzte, die Liebe überwindet Schranken. Bereits damals gab es in der Gemeinde Verschiedenheiten in Herkunft, im Lebensstil. In den Gemeindeversammlungen damals trafen Menschen aufeinander, die aus dem Judentum kamen, und Menschen, die früher Götzen verehrten aus dem Heidentum. Und wahrscheinlich gab es auch ganz säkulare Menschen damals schon, die mit nichts irgendwas zu tun hatten, was Religion bedeutete. Von ihrer Herkunft her war es für die Juden völlig ausgeschlossen, mit einem Heiden unter einem Dach zusammenzuleben. Das verbot ihnen das Alte Testament. Geschweige denn mit ihnen sich an einen Tisch zu setzen, mit ihnen zu essen. Deswegen waren sie immer so empört, wenn Jesus das tat. Der isst mit den Zöllnern und den Sündern, mit den Huren und allen Menschen, mit den Samaritern, also alle, die nicht so richtig blutsrein Juden sind. Gastfreundschaft spricht jetzt hier Paulus an, und wie praktisch diese herzliche Liebe aussieht, das macht er eben in dem Vers 13 deutlich, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. An der Stelle möchte ich denen danken, die in unserer Gemeinde Gastfreundschaft üben, eine wunderbare Gabe. Manche haben diese Gabe der Gastfreundschaft in besonderer Weise und dann macht reich davon Gebrauch. Und das merkst du daran, dass wenn du Leute einlädst, dich das nicht bekümmert, wie deine Wohnung aussieht. Und es bekümmert dich auch nicht, wie viel du im Kühlschrank hast. Und es bekümmert dich auch nicht, ob genug zu trinken da ist und genau die Biersorte, die der Kumpel gerne trinkt. Du lädst sie einfach ein, weil du sagst, Mensch, ich finde es schön, mein Haus ist ein offenes Haus. Danke euch allen, die ihr eure Häuser auftut, Menschen sogar über Zeiträume bei euch wohnen lasst. Das ist Gastfreundschaft. Das ist großartig. Danke euch alle, die ihr einladet zum Kaffee trinken mit Sahne. Und das beziehe ich jetzt nicht auf mich. Gastfreundschaft meint Herzlichkeit zu Fremden. Das ist der historische Kontext hier im Römerbrief. Da geht es nicht so sehr um Kaffee und Kuchen und Sahne, sondern hier geht es um Herzlichkeit zu Fremden. Und das war in der frühen christlichen Gemeinde äußerst wichtig. Wenn Christen in einer Provinz des Römischen Reiches wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, weil sie nicht bereit waren, den Kaiser oder Gott zu verehren, dann mussten sie fliehen, dann waren sie obdachlos, dann mussten sie Hals über Kopf sich aus dem Staube machen, ohne noch irgendetwas einpacken zu können. Und wo konnten sie dann unterkommen? Ganz bestimmt nicht beim römischen Prokurator in der nächsten Stadt. Nein, sie konnten nur unterkommen da, wo andere Christen waren. Und da waren sie darauf angewiesen, dass diese Flüchtlinge aufgenommen wurden. Da war es notwendig, dass Christen ihre Häuser öffneten und diesen verfolgten Christen eine Unterkunft gewähren. Paulus beschreibt das mehrfach, und er bedankt sich dafür, dass man ihn aufgenommen hat in die Wohnungen und in die Häuser. Jesus übrigens auch. Auch er wird uns beschrieben als einer, der von Dorf zu Dorf zieht, also eine Art Wanderprediger, und der dankbar ist, dass er aufgenommen wird. Und er kehrt zum Beispiel bei Maria und Martha, den beiden Schwestern, ein und hält sich dort eine Weile auf und viele andere Beispiele. Es ist notwendig, dass Christen ihre Häuser öffnen, gerade da, wo andere Verfolgung erleiden, keine Heimat haben. Und dieser Aspekt ist ja heute wieder zunehmend aktuell. Und natürlich führte das Aufeinandertreffen so unterschiedlicher Kulturen auch zu Spannungen in der Gemeinde. Wir lesen davon im 14. Kapitel des Römerbriefes, dazu werden wir noch kommen. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen und all diesen unterschiedlichen Menschen wird Einheit in der Liebe geboten. Trotz aller Unterschiede ihrer Herkunft im Lebensstil werden sie aufgefordert, Einheit zu bewahren. Die Liebe, von der Apostel Paulus spricht, überwindet also in der Gemeinde die ethnischen und die sozialen Verschiedenheiten. Ich ende jetzt mal hier in der Auslegung dieses Textes. Wir haben uns noch nicht alle Verse im Einzelnen angesehen. Ich habe aber einige herausgegriffen, von denen ich glaube, dass sie für unsere Situation ganz besonders wichtig sind, jetzt und in dieser Zeit. Ihr habt diesen Brief zur Verfügung, ihr könnt die Verse nachlesen und ich lade euch dazu ein, bedenkt einfach mal das, was wir hier im Gottesdienst hören und in der Bibel lesen, in eurem eigenen Gebetszeit, die ihr mit Gott verbringt. Auf 3, 4 weise ich euch noch kurz hin. Paulus sagt in unserem Predigtext, es begegnet dir jemand, der sich freut. Dann freue du dich mit ihm. Also feiert Feste feiern. Freu dich mit den Freunden, lacht mit den Lachenden, Vers 15. Und gleich darauf spricht der Apostel von einer entgegengesetzten Situation und weint mit den Weinenden. Es gibt in unserer Gemeinde immer beides. Es gibt Leid und Glückseligkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beides auch annehmen, zulassen und nicht nur jubilieren und sagen, vom Weinen wollen wir nichts wissen, wir wollen Spaß. Weint mit den Weinenden. Paulus spricht unser Tun, dein Tun, mein Tun an und sagt, lass nicht nach im Eifer. Aber auch deine innere Haltung bringt er zur Sprache. Halte dich nicht selbst für klug. Was für eine praktische und wichtige Anweisung. Halt dich nicht selbst für klug. An anderer Stelle in der Bibel, achte den anderen höher als dich selbst. Mit anderen Worten, bilde dir nichts ein auf dein Können, auf dein Vermögen, auf deine Frömmigkeit, auf deinen Glauben. Denn alles hast du empfangen von dem einen Gott, der gerne gibt und der sich gerne bitten lässt, darum, dass wir untereinander Liebe üben. Ich bin gespannt, wie und wo uns das weiterhin gelingt. Amen.
Edelsteine sind, wenn sie abgebaut werden, schwarz. Und Edelsteine werden dann zu Edelsteinen, so wie wir sie kennen, im Schmuck oder als einzelne Stein zu einem Edelstein, wenn man sie aneinander reibt. Und ich glaube, die Gemeinde ist so etwas, wo Jesus Edelsteine zusammenbringt, um sie zum Glänzen zu bringen. Und deshalb das erste Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, er will Gemeinschaft fördern, er will uns zu Menschen machen, die er schon sieht als Edelsteine und da ist er der Mittelpunkt. Wir wollen gemeinsam zu dieser Zeit aufstehen.
Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Ehre will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, schön geformt,
schön geformt,
aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel. Der Tempel mehr und mehr. Wir sind zur Einheit berufen, ist unser Zeichen, Liebe gibt er gern. Wir sind lebendige Steine, der Tempel Gottes lebt, den niemand und nichts überwindet, weil sein Geist in uns lebt. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind zur Freiheit berufen, nichts, was uns noch hält. Gott gibt uns mehr als Hoffnung, seine neue Welt. Wir leben zwar hier und heute, nicht am Ziel, doch sind wir bestimmt nicht alleine, und das bedeutet viel. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn. Zur Hoffnung berufen, Hoffnungsträger zu sein, einander die Lasten tragen, soll uns Freude sein. Wir können gemeinsam lernen, sein Geist, der in uns wirkt, lässt uns seinen Willen erkennen, gibt Segen, der uns stärkt. Das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind das Haus des Herrn.
Thank you.
immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun. Der seine Kinder liebt, der als sein Vater im Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir. Deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir. Heiliger Geist, komm wirke unter uns mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke unter uns mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes. Go, go.
Du bist der Ursprung der Liebe, Herr. Du bist der, der durch seinen Geist wirkt und der uns verändern will. Der uns zusammenstellt, der uns mit Menschen zusammenbringt, um Neues zu wirken, um Dinge zu verändern, um uns mit hineinzunehmen in dein Wesen, in deine Art zu handeln, zu wirken, zu denken und anderen zu begegnen. Das wünschen wir uns, dass du uns durch deinen Geist veränderst und durch deinen Geist wirkst.
Ja, es ist manchmal so hart zu lieben, wenn uns Ungerechtigkeit entgegenschlägt und offener Hass. Ich habe da jetzt gerade eine Situation vor Augen in meinem Leben und ich schaffe das alleine nicht, da Liebe aufzubringen für diese Menschen. Und ich bitte dich einfach, dass du da hilfst, ja, dem nicht auch mit Hass, das fällt uns so leicht, dann mit Hass dem auch entgegenzutreten und zurückzuschleudern, sondern ja, hilf du doch da anders, dem entgegenzugehen und einfach zu zeigen, dass wir als Christen auch ja von dir so geliebt sind, dass wir das durch dich schaffen können. Hilf mir da und hilf uns einfach da.
Haus ist dein Haus, wirke hier, wie es dir gefällt. Mach dies Haus zu dem Ort, wo du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. Du sollst tun, was dir gefällt. Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Dieses Haus ist erbaut,
auf dem ewigen Wort. Jedes Lied, jeder Laut soll dich ehren. Wer dich sucht, kann hier sehen, was dein Geist in uns bewirkt. Du darfst tun, was dir gefällt. Du darfst tun, was dir gefällt. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen dir dienen, Herr. Ehe wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Selbst bist Ursprung allen Lichts, dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir, bei dir, bei dir.
Amen.
Nach solch einer Predigt, die wir gehört haben, die so praktisch in unser Leben hineinspricht, ist vielleicht der Wunsch da, nochmal einen Gedanken loszuwerden, vielleicht mit jemandem darüber zu beten, kurz im Gespräch zu sein. Dazu gibt es die Möglichkeit gleich hier, links neben mir, rechts von euch. Und da sind Mitarbeiter, ich lade euch recht herzlich dazu ein, das auch wahrzunehmen. Ich möchte euch aus dem Gottesdienst nicht entlassen, ohne uns unter den Segen Gottes zu stellen. Gott hat uns versprochen, mit uns zu sein, bei uns zu sein. Er kennt unsere Stärken, er kennt unsere Schwächen. Seid lebendig, geht mit Gott, stellt euer Leben Gott zur Verfügung, so wie wir es gehört haben. Lasst uns aufstehen zum Segen. Gott, der Ursprung allen Lebens, segne dich, gebe dir Glück und Frucht deiner Mühen und behüte dich, sei dir Schutz in Gefahren und Zuflucht in Angst. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie die Sonne die Erde wärmt, und sei dir gnädig. Erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Er sehe dich freundlich an, er sehe dein Leid und heile und tröste dich. Er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes und des Heils der Seele. Amen. Gott will es so, Gott selbst. So steht es fest nach seinem Willen für dich. Ich wünsche euch all diesen Segen Gottes, wünsche euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.